Ja, allen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, die Simone, die Juliane und den Kater hier an meiner Seite zu haben. Ja, die erste Folge von Erklär mal ist aufgenommen worden mit dem André Lampe auf dem 36 C3, das war 2019. Ursprünglich war geplant, dann mit Nicolas Wörl in 2020 über exponentielles Wachstum zu reden. Ich glaube, die Folge können wir uns knicken, das müsste jetzt allgemein bekannt sein. Solar ist natürlich ein Thema, Energiewende ist ein Thema und deswegen habe ich mir zwei wirklich hochgradige Expertinnen an meine Seite geholt. Und ich würde sagen, ihr stellt euch erstmal vor und dann erklär mal Solar. Wer möchte anfangen? Simone?
Ich kann gerne anfangen. Ich bin Simone und ich bin, wie Ramona schon so schön gesagt hat, Klimawissenschaftlerin, bin aber auch in der Energiewirtschaft tätig. Ich arbeite für einen politisch aktiven Stromversorger und bin auch in meiner Freizeit dann noch im Vorstand vom Balkon Solarverein seit über einem Jahr, mit dem wir auch die erfolgreiche Petition an den Bundestag gestartet und ja, weiter verfolgt haben. Da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen was dazu erzählen. Außerdem arbeite ich seit einigen Monaten für Andreas Schmitz, den Akkudoktor. Ich denke, den kennen wahrscheinlich auch alle hier im Raum. Wenn nicht, können wir auch noch kurz dazu was sagen.
Ja.
Und ich bin heißer.
Ja, vielen Dank, Simone. Juliane, was machst du?
Ja, ich bin Physikerin und habe irgendwann im Physikstudium Blut geleckt und fand das mit der Solartechnik sozusagen von der Physikseite super spannend. Was passiert da eigentlich? Licht interagiert mit Materie und wir bekommen Strom, ist ja cool. Und jetzt leite ich eine Forschungsgruppe in Freiburg und wir beschäftigen uns mit neuen Arten von Solarzellen. Also bei uns im Labor ist alles noch ganz klein, aber schon hocheffizient. Und wir hoffen, dass das auch demnächst dann tatsächlich ja, anwendbar ist und in der Praxis ankommt.
Ja, vielen Dank, Juliane. Kater,
Was soll ich sagen?
was treibt dich, was machst du hier?
Ja, ich helfe ein bisschen mit, den roten Faden
Den roten Faden zu
mal wieder
behalten.
aufzunehmen oder
Genau.
so. Da kriegen wir das schon.
Magst du erzählen, was du so beruflich machst oder?
Ja, ich habe vom Studium her Informatik und ein bisschen E-Technik mal gemacht und bin jetzt in der IT tätig und interessiere mich eigentlich für alles.
Deswegen habe ich dich gefragt, weil du bist bei uns so in unserem Hackspace derjenige, wenn man dem irgend oder wenn man irgendein Buzzword in die Runde wirft, dann kommt bei dir immer, ey, das ist doch das und das und hängt doch da und damit zusammen. Und genau deswegen habe ich dich hier hingeholt, weil ich immer noch so ein bisschen seit langem leider so Corona-Nachwirkungen habe, ins Schwafeln verfalle und den Faden verliere. Und ich hoffe, dass du mir das Knäuel dann wieder zuwirfst.
Ja, dann lass uns doch anfangen.
Ja, lass uns anfangen. Grundlagen, ich glaube, da bist du die richtige Ansprechpartnerin und deswegen sage ich, erklär mal Grundlagen.
Genau, das mache ich gerne. Also, wir fangen mal ganz banal an. Was ist überhaupt eine Solarzelle? Also, wir haben ein Objekt, auf das wir die Sonne scheinen lassen und da kommt dann am Ende Strom raus. Das reicht auch eigentlich schon für die meisten Sachen, die wir nachher diskutieren werden, als technischer Hintergrund. Man kann natürlich noch ein bisschen stärker einsteigen. Also wir können uns überlegen, was ist da drinne? Normalerweise, wenn wir auf Dächern Solarmodule sehen, dann ist das schon ein ganzes Modul. Das hat einen Rahmen und dann ganz viele Solarzellen da innen drin. Und die Solarzelle selbst ist also nur dieses Viereck, was man sozusagen sieht, wenn man sich ein Solarmodul genauer anschaut. Im Moment ist es so, dass fast alle Solarmodule, die man kaufen kann, aus Lithium-Solarzellen bestehen. Lithium kennt man auch aus Computerchips und allen möglichen anderen Anwendungen. Das ist also ein sehr häufig benutzter Halbleiter. Und Halbleiter haben eben die schöne Eigenschaft, dass wenn man sie mit Licht bescheint, man da sogenannte Ladungsträger erzeugen kann, also freie Elektronen, die man dann mit geschickten Kontakten ableiten kann und schon hat man einen Strom. Das
Das
ist so eine ganz grundlegende Sache.
hat aber nichts mit dieser ominösen freien Energie zu tun.
Nee, da müssen wir
Das
jetzt nicht
wäre
einsteigen.
der andere Podcast, ja. Ja, also Silizium, Spielkastensand in Reinstform.
Genau. Also
Okay.
Sand ist Siliziumoxid. Das muss man also noch den Sauerstoff loswerden. Und dann hat man Silizium.
Die Produktion von so einer Solarzelle ist aber nicht trivial.
Genau, also wenn man tatsächlich mit dem Sand, also meistens ist es Quarz, also ein bisschen reinerer Sand, anfängt, hat man sehr viele Schritte, bis man wirklich bei der Solarzelle rauskommt. Man muss also erstmal rohes Lithium herstellen, dann muss man das aufreinigen, um reineres Lithium herzustellen. Dann macht man so große Blöcke draus, das nennen wir Ingots. Und dann schneidet man die in ganz dünne Scheiben, das sind dann die Wafer. Und aus denen kann man dann eine Solarzelle machen. Und die Schwierigkeit ist, dass man tatsächlich gerade am Anfangsschritt, also den Schritt zum Roselithium, relativ viel Energie braucht, um aus Sand das reine Lithium zu machen und dadurch schon relativ viel Energieeinsatz hat, um die Solarzelle erstmal herzustellen aktuell.
Und das ist auch ein großes Problem. Der Footprint ist dann schon mal ein bisschen belastet.
Genau, also man spricht von der sogenannten Energy Payback Time, also das ist die Zeit, bis die bei der Herstellung eingesetzte Energie wieder zurückgeholt ist durch produzierte Energie. Und die ist mittlerweile, je nachdem, wie genau die Solarzelle hergestellt worden ist, so bei einem halben Jahr etwa. Also plus minus, je nachdem, wie das Solarmodul hergestellt worden ist. Die Solarmodule halten heutzutage teilweise 25, 30 Jahre. Das heißt, okay, das erste halbe Jahr muss man einsetzen, um da diese Energie wieder reinzuholen von der Herstellung. Und danach kann man tatsächlich neue erneuerbare Energie produzieren.
Sind in diesem Anfangsberechnung auch Transporte und Sonstiges mit drin, weil ich sag mal, der Großteil kommt aus China, würde ich mal so laienhaft behaupten.
Also ein sehr großer Teil wird in Asien produziert, das ist tatsächlich aktuell der Fall. Es wird auch weiterhin in Deutschland produziert. Ich glaube, im Vergleich zum Aufschmelzen des Sandes ist das ein relativ geringer Anteil am Ende dann.
Jo. Die Forschung, die du betreibst, ist das noch Optimierung der jetzt vorhandenen Technik oder geht es da auch schon einen Blick in die Zukunft? Kann man Siliziumzellen optimieren oder was erwartet uns beim 78C3?
Also Silizium-Solarzellen kann man noch weiter optimieren und es ist auch sehr viel gemacht worden. Im letzten Jahrzehnt sind die Effizienzen immer kontinuierlich gestiegen, so ein 0,5% ungefähr pro Jahr bessere Effizienz. Also da hat sich wirklich auch noch viel entwickelt.
In welcher Größenordnung reden wir?
Genau, also wir reden bei Silizium-Solarzellen so, sag mal, was man jetzt wirklich kaufen kann, so 22-23%, die Rekorde sind so 25-26%
Effizienz. Also Solarenergie, die darauf einstrahlt.
Genau, also Effizienz ist immer definiert als,
der rauskommt.
Wie viel Energie ist im Sonnenlicht. Also Sonnenlicht hat Energie, das können wir uns vorstellen. Wenn man Sonnenbrand kriegt, dann hat man das, merkt man das sehr akut. Und die Effizienz ist eben, wie viel Prozent dieser im Sonnenlicht vorhandenen Energie kann ich am Ende als Strom rauszubekommen.
Und da ist auch das komplette Spektrum von Infrarot bis Ultraviolett oder nur das Sichtbare?
Genau, da ist das komplette Sonnenspektrum eingerechnet. Da alles mit rein, Ultraviolett und so weiter.
Und die Solarzelle, wandelt jetzt welchen Bereich vom Spektrum um? Alles oder nur, nur Rot oder nur blaulastig? Oder?
Also die Silizium-Solarzelle kann einen relativ großen Bereich abdecken. Das ist ungefähr das, was auch so der sichtbare Bereich ist. Sie kann aber auch nicht alles umwandeln. Also es gibt tatsächlich Limits, je nachdem, welchen Halbleiter man benutzt, dass man nicht jedes Photon, sagen wir, also nicht jedes Farbanteil des Sonnenspektrums abdecken kann. Und das ist auch der Grund, warum es nicht unendlich hohe Effizienzen mit Silizium geben kann. Also mit einer Silizium-Solarzelle kann man nicht über 30% Effizienz kommen. Da gibt es thermodynamische Limits. Das ist einfach harte Thermodynamik. Es gibt kein Perpetuum mobile. So genauso gibt es keine Silizium-Solarzelle, die effizienter als 30% ist. Und das heißt, dadurch, dass die immer besser geworden sind im letzten Jahrzehnt, kommt man langsam an diese Grenze ran.
Wo sind wir jetzt aktuell? So
wir sind
bei
Rekorde,
den marktreifen
Produkten. Also die Rekorde, das sind auch schon auf guten Größen, sind so 26-27%. Was man wirklich kauft, ist wahrscheinlich meistens 25% oder so. Auf der Solarzellebene. Wenn man dann das ganze Modul zusammengeklebt hat, ist es noch ein bisschen weniger.
Du hast jetzt mehrfach den Begriff Silizium-Solarzelle benutzt. Gibt es aktuell andere Solarzellen außer Silizium, die am Markt zu kaufen sind und die auch im großflächigen Einsatz auf Hausdächern oder sowas zu verwenden sind?
Also das Einzige, was man im Moment im großen Stil noch kaufen kann, ist sogenanntes Cadmium-Tellurid. Solarzellen. Das ist ein anderer Halbleiter, der wird auch völlig anders verarbeitet. Da bekommt man nicht so einzelne große Zellen raus, sondern man macht so ganze Flächen. Das ist eine Dünnschicht-Technologie, also man muss da nicht so Scheiben schneiden, wie Wafer, sondern man kann das direkt dünn auftragen. Und das kann man kaufen, gibt es eine große Firma, die das herstellt. Und das andere, was es so ein bisschen im Nischenmarkt gibt, sind organische Solarzellen. Das ist aber eher so im Startup-Bereich, also da kann man jetzt keine großen Mengen im Moment davon kaufen und das sind so die, die wirklich aktuell im Markt sind. Erforscht wird noch viel, viel mehr anderes. Also ich selber arbeite an sogenannten Tandem-Solarzellen, wo wir eben Silizium mit einem zweiten Halbleiter kombinieren, um noch effizienter zu werden.
Solarzellen, also ich habe mich da jetzt irgendwie im letzten Jahr mal beschäftigt, weil ich jetzt endlich auch mal meinen Beitrag zur Energiewende leisten will. Ich habe da noch so ein paar Probleme mit meiner Dachstatik, von daher ist das noch nicht umgesetzt. Als ich das erste Mal geguckt habe, waren so die größten Module, beziehungsweise die leistungsfähigsten Module lagen so bei 345, 365 Watt Peak. Und jetzt aktuell liegen wir irgendwie so bei 435, 445 um den Dreh.
Was innerhalb, das dann heißt?
Innerhalb eines Jahres bei gleicher Modulfläche. Und das sind aber mehr als diese 0,5%, von denen du gerade geredet hast.
Ist es wirklich gleiche Modulfläche? Weil ich habe auch das Gefühl, dass der Trend ist, dass die auch immer größer werden, also immer sperriger auch werden, die Module.
Nee, ich glaube nicht, weil es gibt ja so eine Regelung, da wird die Simone wahrscheinlich gleich mehr zu sagen können, dass ein Modul nicht größer sein darf als eine bestimmte Fläche, damit du das in Deutschland überhaupt was Haus bauen darfst.
Also die Größen, sie werden hauptsächlich dadurch definiert, was gut auf eine Palette nicht? Passt. Also das ist eigentlich eine praktische Frage für die Hersteller, wie sie das handeln können okay. Nachher noch und was halt gut auf eine Palette passt zum Verschicken, ist oft ein Kriterium für die Größe.
Okay.
Ganz pragmatisch, ja.
Okay.
Also keine.
Ich dachte tatsächlich, es sei noch sein. Genau, sowas. Ich dachte eher, das ist so Berufsgenossenschaft, sondern dass die Dinger nicht
so,
zu groß.
Es gibt Gewichtslimits so, für die Leute, die das dann heben müssen.
Zu handeln, ja.
Das kann gut sein. Also im Moment, die Standardgrößen haben so, die wiegen um die 22 Kilo. Ja. Die kann man alleine, also ich spreche jetzt nicht unbedingt nur von einem Dach, aber also man kann die alleine noch tragen, ist jetzt aber nicht super bequem. Also man kann, aber man sollte vielleicht auch einfach nicht. Wie da die berufsgenossenschaftlichen Regularien aktuell sind, weiß ich nicht. Tatsächlich muss ich aber, weil das gerade jetzt echt witzig ist, muss ich dazu sagen, ich habe meine Ausbildung bei der Berufsgenossenschaft gemacht. Ist aber schon unglaublich lang her.
Du das noch wissen?
Ich weiß natürlich nicht alles.
Das ändert sich auch zu schnell wahrscheinlich. Ne?
Ja, natürlich. Vor allem in dem Bereich, das ist so dynamisch. Das Einzige, was ich machen kann, ist meine Leute fragen, die noch bei der Berufsgenossenschaft arbeiten, wenn es irgendwen wirklich unbedingt interessiert.
Also ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich glaube nicht, dass die so viel größer waren. Ich meine, die Wagen lagen irgendwie bei 1,83 Meter oder so von der Länge und 1,15 von der Breite. Oder irgendwie.
Ich bin nicht sicher. 1,83 scheint mir zu viel, das wäre
ja... Ja, schon. Ich weiß es auch nicht.
Ja, egal. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die asiatischen Hersteller sich an den deutschen BG-Vorschriften orientieren, um ihre Module...
Ja, wenn sie nicht importieren dürfen. Aber gut, das lösen wir jetzt nicht. Also du meinst dann, es kann nur über die größere Fläche passieren, weil 100 Watt Peak mehr in einem Jahr sind über die Technik alleine nicht möglich.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine reine Verbesserung der Solarzellen gewesen ist.
Ist vielleicht das Gesamtsystem, dass man, keine Ahnung, die Stege schmaler gemacht hat oder solche Sachen?
Ja, also in dem Bereich gibt es auch...
Früher waren die ja kreisförmig und dazwischen waren ja riesen Lücken und jetzt... sind sehr viel dichter aneinander gerückt und dann hast du natürlich schon mehr Ausnutzung.
Genau, also der Modulbau wird halt auch immer optimiert, dass man versucht, also die Solarzellen näher aneinander zu bekommen und weniger Leerstellen zu haben, aber auch tatsächlich diese Kontakte, die vorne drauf sind, werden auch immer schmaler, um weniger Verschattung zu haben. Weil wenn man jetzt einen sehr breiten Kontakt vorne drauf macht, dann hat man in dem Bereich ja keine gute Beleuchtung vom Silizium. Das ist also tatsächlich eine ganze... auch eine ganze Forschungslandschaft, eben solche Prozesse weiter zu optimieren und möglichst dünn da häufig auch mit Screenprinting und so Sachen dann das Silber da drauf zu machen, Silberpasten drauf zu machen, um diese Kontakte zu bekommen.
Die einzelnen Unterschiede zwischen den Modulen, ich sag mal Glas-Glas oder ich sag mal diese einseitig Glas oder sonst irgendwas, gibt es da Vor- und Nachteile in der Art oder ist es einfach nur, weil der Deutsche ist es gewohnt, dass er was Schweres hat und deswegen auf beiden Seiten Glas, wie es viele oder wie es, glaube ich, nur deutsche Hersteller noch machen?
Ja,
oder ist immer es einfach die Frage, eine Kostenfrage? Oder?
Ja, ist immer eine Frage, wo man es anwenden will. Also Es gibt alles Mögliche. Es gibt Glas-Glas-Module, also da ist die Vorderseite und die Rückseite Glas. Der Standard ist aber, dass nur die Vorderseite Glas ist und die Rückseite so eine Schutzfolie, die da verlaminiert ist. Dann gibt es auch welche mit einer schwarzen Schutzfolie, mit einer weißen Schutzfolie hinten drauf. Also das sind teilweise hauptsächlich ästhetische Fragen. Also gerade die schwarzen Rückseitenfolien werden gerne gemacht, weil es dann einheitlicher aussieht, weil es dann die Rückseite die gleiche Farbe hat wie die Solarzellen, und dann, wenn die Folie sozusagen durchscheint an den Kanten, dann sieht es halt einheitlicher aus, finden die Architekten gut. Ist tatsächlich aber für die Effizienz schlecht, weil sich das stärker erhitzt und dadurch die Solarzellen ein bisschen heißer werden. Ist aber marginal, also das sind optische Sachen, wenn man das für sein Haus schicker findet, kann man das so machen. Glas-Glas ist etwas stabiler und von der Langlebigkeit her ein bisschen besser, aber ja, ob es das am Ende macht, das muss man halt für sich selber überlegen, wo man es anwenden möchte.
Wenn ich jetzt ich hoffe dann im nächsten Jahr endlich Solar auf mein Dach bekomme, was muss ich da tun, um möglichst effizient Strom produzieren zu können?
Man muss erstmal gucken, auf welches Dach man das tut. Also man sollte es möglichst zum Beispiel nicht auf ein Norddach machen, weil dann man da am wenigsten Sonne abbekommt. Also idealerweise Süden, aber auch Ost-West-Ausrichtungen können super sein. Man sollte schauen, dass möglichst wenig Verschattung da ist, also nicht gerade direkt unter den größten Baum, den man im Garten hat, die Solaranlage platzieren, und dann muss man eben schauen, wie viel kriegt man auf das Dach drauf. Also da manchmal kann es zum Beispiel gut sein, kleinere Module zu nehmen, damit man mehr geometrisch von der Fläche vom Dach ausfüllen kann und solche Sachen. Also da muss man immer nach den örtlichen Gegebenheiten gucken. Und am Ende muss es alles ordentlich installiert sein und angeschlossen, dass es dann auch keine Fehler gibt. Also wenn man jetzt ein Modul hat, was schon bei der Montage Sprünge bekommen hat oder so, dann ist das halt blöd, weil man das dann nachher nicht mehr merkt, wenn da intern irgendwas gerissen ist und weniger Strom geliefert wird. Also eine sorgfältige Installation ist auch ganz wichtig.
Aber wenn ich jetzt ein Norddach habe, zufällig ist das bei mir so, da ist das einzige durchgehende Stück Dach die Nordseite, ist es dann besser, das einfach sein zu lassen, oder ist es besser, da was drauf zu machen und dann wenigstens ein bisschen Sonne zu ernten?
Also das müsste man schon wirklich genau durchrechnen. Ich meine, die Solarpaneele sind auch nicht kostenlos. Die kostet ja auch noch alles Geld. Und Nord ist schon echt ein ziemlicher Nachteil. Also Ost-West geht noch gut, aber Norden, da verliert man schon echt sehr viel an dem Ertrag, was man bekommen könnte.
Mhm. Ja, ich habe festgestellt, also die ungünstigen Ausrichtungen liefern dann Strom, wenn der Himmel mehr diffus ist, bedeckt und eben nicht die direkte Sonne drauf scheint, aber dann hast du natürlich insgesamt viel weniger
Einstrahlung. Genau, insgesamt viel, viel weniger dann, ja.
Und bis ich dann vielleicht irgendwann im nächsten Jahr mein Dach drauf habe und so unterstützt habe, was mache ich bis dahin?
Also bis dahin, aus meiner Erfahrung, auch der Erfahrung vom Balkonsolarverein, kann ich dir sehr ans Herz legen, ein Balkonsolargerät an den Balkon oder in den Vorgarten oder an die Fassade zu lehnen oder zu hängen, weil wir nämlich sehen, dass es eine Einstiegsdroge ist. Wobei ich das Gefühl habe, die brauchst du gar nicht.
Ich persönlich brauche keine Einstiegsdroge.
Nee, aber für ganz viele Menschen ist das der Fall. Die haben einfach oft Berührungsängste mit dem Thema. Es ist Strom, es ist irgendwie kompliziert, es ist irgendwie, wie wir gerade gehört haben, irgendwas mit Silizium und Wirkungsgraden. Das sind Themen, mit denen befassen wir uns täglich, aber für andere Menschen, die kennen das nicht, die haben halt die haben einfach Berührungsängste, weil die damit noch nie was zu tun hatten. Nicht zu Recht.
Das ging mir ganz genauso. Ich weiß zwar um die Theorie und alles, aber für eine konkrete Installation war das für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und dann hat sich es halt irgendwie ergeben, dass eine Steckersolaranlage gebaut werden konnte. Und dann stellt sich raus, ach guck, ist ja eigentlich alles.
Ja, und weißt du, was da der Unterschied ist? Der Unterschied ist, für dein Dach, du hast genau jetzt auch von Installationen geredet. Mhm. Bei einem Balkonsolargerät ist es eigentlich eine Montage.
Ja.
Und das versuche ich auch immer klar zu machen, redet von Montage bei Balkonsolar und nicht von Installation, weil du gehst auch nicht in ein Geschäft, kaufst dir einen Toaster und suchst dir dann irgendwie einen Fachbetrieb, der dir den Toaster installiert. Und so ähnlich muss man Balkonsolar sehen. Das ist schon technisch gesehen, es ist ein Solargerät, aber es ist die Eigenleistung, die du erbringen musst, ist viel geringer. Du musst einfach nur klug montieren können und einen Stecker an eine Steckdose stecken.
Ist so ein bisschen wie ein Billigregal. Da kriege ich auch die Einzelteile, aber der Zusammenbau ist so simpel und durchdacht, dass ich da einfach...
Das heißt, wie funktioniert
dem Pfad nur folgen muss.
Wie funktioniert das technisch? Also ich gehe jetzt in den Baumarkt meines geringsten Misstrauens, kaufe mir dort so ein Balkonsolarset im Angebot, nehme noch ein paar Payback-Punkte mit und fahre jetzt mit meinem Päckchen nach Hause. Was mache ich dann?
Also ganz von Anfang an würde ich schon mal sagen, also im Baumarkt habe ich jetzt persönlich noch keine wirklich super guten Sets gefunden. Es gibt aber bestimmt auch welche, aber da will ich jetzt gar nicht so hin. Also du kaufst dir sowas für tatsächlich sogar relativ wenig Geld. Also du kriegst Komplettsets für um die 330 Euro.
Mhm. Aktuell, wie sah das aktuell, vor einem Jahr aus?
Vor einem Jahr war das natürlich anders. Da war einfach viel weniger Material da, da waren die Module nicht so verfügbar, vor allem die Wechselrichter nicht. Mhm. Im Moment sind die Lager absolut voll und deswegen ist es so günstig. Und was jetzt fehlt für die Energiewende, für die Dachsolaranlagen, sind die Handwerksbetriebe. Deswegen nochmal, dass dieses macht das selber. Ja. Dafür brauchen wir keinen Handwerksbetrieb. Deswegen, du kaufst das, du gehst nach Hause, du packst das aus, dann ist da eigentlich
erstmal auch... Erstmal muss ich meiner Frau erklären, dass ich jetzt was zu tun habe und Technik mitgebracht habe.
Na gut.
Das kennt ihr doch.
Ich würde sogar eher sagen, hey, da kann sie ja auch unterstützen, weil um so ein Gerät zum Beispiel am Balkon zu montieren, wenn man das außen montieren möchte, sollte man das schon zu zweit über den Balkon heben. Möglicherweise, gerade für außen, braucht man noch eine Halterung. Also da gibt es auch fertige zu kaufen. Man kann aber natürlich auch in einen Baumarkt gehen und sich selbst was zusammenbauen. Und im Idealfall hast du natürlich, wie du ja gerade gesagt hast, ein Komplettset gekauft. Du kannst auch dir aus verschiedenen Einzelteilen was zusammenstellen, würde ich aber nur dazu raten, wenn du dich auch auskennst mit den Komponenten. Genau, deswegen Komplettset.
Okay.
Alles andere lieber lassen.
Das heißt, jetzt haben wir die Balkon, die Module sind die gleichen, die auch auf dem Dach verbaut werden.
Genau.
So, die habe ich jetzt außen an meinem Balkon angebracht, ja. Habe darauf geachtet, dass ich nicht in Nordrichtung arbeite.
Nee, angebracht hast du sie ja noch nicht. Ich habe gerade
die Halterung
montiert. Du hast die Halterung montiert und dann hebst du das über das Gelände, dein Modul, zu zweit, würde ich vorschlagen. Dann macht man das fest mit so Manschetten. Mhm. Oben und unten und im Idealfall hast du auch noch so eine Aufständerung von 30 Grad. Das ist sehr gut für unsere Sonneneinstrahlung, für deinen Ertrag. Es ist allerdings wiederum etwas schlechter, falls ein Sturm kommt, weil dann auch Kräfte wirken können.
Gegenüber welchem jetzt? Also 30 Grad ist deine bevorzugte Ausrichtung?
Für den
also
Ertrag.
30 Grad aus der senkrechten sozusagen.
Genau.
Und die Alternative wäre, das platt senkrecht genau, an die
also
Balkonbrüstung
man, zu schrauben. Man kann alle möglichen Winkel einstellen, aber man kann es entweder flach montieren oder mit einem Winkel. Mhm. Und für den Ertrag ist der Winkel übers Jahr gesehen besser. Einfacher ist es aber auch trotzdem oft einfach nur gerade zu machen. So habe ich das tatsächlich bei meiner Mutter montiert. Da haben wir sogar, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ein Flex-Modul montiert. Das wiegt auch nur 3 Kilo. Das habe ich ganz alleine gemacht.
Ja, das würde ich glaube ich auch hinkriegen.
Und das kann man auch einfach nur mit Kabelbindern festmachen.
Okay, also das heißt, ich habe dann wie so eine LKW-Plane, die dann...
Ja,
okay.
Ja, das jeder Blumenkasten wiegt mehr. Ja.
Und im Endeffekt, dann sind dann 2 Kabel oder vielleicht 3, je nachdem. Und du kannst fast nichts falsch machen. Die passen nur in die Enden rein, wo sie reinpassen. Das ist ein Klicksystem. Du kannst da nichts falsch irgendwo ran klemmen. Dann hängst du das an den Wechselrichter, der ist auch in diesem Set dabei. Und dieser Wechselrichter hat dann ganz normalen Schokostecker. Naja, und dann brauchst du halt eine Außensteckdose. Wenn du die nicht hast, wird es natürlich schwierig.
Dann schmeißt die Außensteckdose die Solarmodule.
Also die Solar...
Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Die leuchten dann.
Genau.
Ich habe mich ja auch schon mal so ein bisschen in dieses Thema reingelesen vor anderthalb Jahren und da gab es dann irgendwie so eine Spezialsteckdose, die nur von zertifizierten Elektrikern mit Brief und Siegel installiert werden durfte. Das Ding gibt es gar nicht mehr oder ist das, war das so eine Erfindung des Verbands der Elektroverkäufer? Oder?
Ach, also die Geschichte, die liebe ich ja total.
Wir haben es nicht abgesprochen.
Ja, es ist wunderbar eigentlich, diese Geschichte. Das war der sogenannte WLAN-Stecker, den du meinst, oder?
Ja, genau.
Genau. Das ist so ein Steckersystem, mit dem es dir quasi nicht mehr möglich ist, den Stecker rauszuziehen, wenn er mal drin ist. Also außer du hast das bestimmte Werkzeug. Ist quasi eine Art Kindersicherung. Die ist dafür da, dass wenn du den Stecker raussteckst, du keinen Schlag bekommst. Allerdings sind die Wechselrichter selber so gut und schalten sofort ab, dass man das nicht braucht. So schnell kann man da nicht hinlangen.
Die Befürchtung ist quasi, wenn ich den Schoko-Stecker vom Wechselrichter ziehe und sehe dann quasi die beiden Pole, die Pinne vom Stecker und würde die anfassen, dann könnte ich quasi eingewischt kriegen mit der Netzspannung, die der Wechselrichter noch produziert.
Das ist die Befürchtung gewesen.
Ich müsste schon ziemlich schnell sein.
Und so schnell kann man nicht sein.
Du müsstest schneller sein als das Licht.
Fast.
Es ist einfach nur so, dass dieser WLAN-Stecker, du musst dir dann deine Außensteckdose umbauen lassen, auch von einem Elektrikbetrieb. Kostet um die 200 Euro. Das frisst auch oft schon die Förderung auf.
Setzen wir das mal in Relation zum 300-Euro-Preis der Anlage.
Eben.
Ist das schon enorm?
Mittlerweile kriegt man auch fast keine Anlagen mehr mit diesem WLAN-Stecker. Wenn man sowas sieht, einfach nie kaufen.
Das war auch eine deutsche Sonderlocke, oder? Gibt es hier in anderen Ländern auch?
Also dieser WLAN-Stecker, das ist ja das Witzige daran. Also der Herr Wieland sitzt im Normungsgremium und hat natürlich dadurch einen schönen Vorteil gehabt.
Eine gewisse Doppelrolle.
Hat er das Ding nur entwickelt oder hat er es auch produziert und verkauft?
Beides, ja.
Okay, wir wechseln mal das Thema.
Aber ist ja auch nicht mehr der Fall. Ne? Also es war ja de facto auch nie ein Monopol. Aber im Moment geht es ja wieder sehr stark in die Richtung Schokostecker. Was anderes würde ich auch nicht mehr kaufen wollen.
Wenn ich jetzt zwei Außensteckdosen habe oder drei und ich habe Platz am Balkon, weil ich einen endlos langen Balkon habe, wie viel darf ich mir da nebeneinander hängen von diesen einzelnen Paketen?
Also, du darfst nach aktuell gültigem Recht darfst du dir einen Wechselrichter an deine Module hängen von 600 Watt. Mhm. Das wird allerdings in demnächst auf 800 Watt erhöht.
Also 600,
im Gesetz.
600 Watt sind anderthalb Paneele.
Wir sprechen vom Wechselrichter. Die Paneele, die dürfen 2000 Watt haben. Mhm. Das ist dann für die Effizienz besser.
Ja.
Allerdings im Moment, oder ich sag mal die Norm, also nicht die technische Norm, sondern die gesellschaftliche Norm, man kauft und man montiert fast nur noch 800 Watt, weil es eigentlich klar ist, das wird kommen. Und es ist auch klar, dass die Länder um Deutschland herum auch die 800 Watt Grenze haben. Also technisch ist das an sich kein Problem.
Ich habe auch von Leuten gehört, die tatsächlich an einer Steckersolaranlage mehr als zwei Paneele und einen Wechselrichter mit zum Beispiel 1500 Watt betreiben.
Also ist es keine technische Einschränkung, sondern
eine regulatorische. Also alles, was darüber hinausgeht, muss man natürlich korrekt anmelden und das muss dann auch Ihnen Fachperson machen.
Jetzt habe ich da also mein Balkonkraftwerk an meinen Balkon montiert. Also ich darf aber auch nicht zwei oder mehr Wechselrichter dann an mein Netz anschließen, dass ich jedes Mal 600 Watt habe?
Also du darfst für deinen Haushalt eben, ich sag mal, die 800 Watt.
Also quasi pro Zähler.
Pro Zähler. Wenn du mehr Zähler hast.
Aber das lohnt sich nicht, dafür extra Zähler anzuschaffen. Jetzt habe ich also mein Solarkraftwerk da am Balkon oder mein Balkonkraftwerk am Balkon hängen. Die Sonne scheint. Ich produziere roundabout 600 Watt im Idealfall. Ich verbrauche aber nur 200 Watt, weil irgendwie da läuft noch ein Computer und es sind ein paar Geräte dummerweise noch im Standby, weil ich da auch noch nicht so meine Hausautomation im Griff habe. Was passiert mit dem restlichen Strom?
Also der restliche Strom, der geht ins Netz und geht quasi zu deinen Nachbarn. Und das wird aber nicht abgebildet in irgendeiner Abrechnung oder so.
Also den verschenke ich quasi.
Der wird verschenkt an die Gesellschaft einerseits.
An den Nachbarn? Also kann ich dann zum Nachbarn gehen und kann sagen, Nachbar, gib mir mal ein Bier aus, weil ich habe heute
oder
meine
Kühlschrank.
Du kannst du versuchen. Ja, also ich meine, es ist de facto ja schon so, dass Strom den kürzesten Weg zurücklegt und geht, physikalisch. Und es ist so, es kann halt nur einfach nicht abgebildet werden in der Abrechnung. Und was dann auch noch ein sehr schöner Effekt ist, es verdrängt natürlich Kohlestrom, der sonst im Netz wäre, zu diesem kleinen Betrag.
Aber mein Nachbar bekommt meinen Strom nicht umsonst, weil der fließt ja dann quasi rückwärts durch meinen Zähler. Mein Zähler registriert das aber nicht, sondern ich kriege davon für keine Einspeisevergütung.
Wenn du einen elektronischen Zähler hast, aber auch nur.
Und der Nachbar bezieht den Strom aber durch seinen Zähler und bezahlt den, obwohl ich den produziere, aber nicht das Kraftwerk, ist das richtig? Oder freut er sich dann über kostenlosen Strom?
Nee, also das wird ganz normal, der Strom, den der Nachbar verbraucht, wird ganz normal gezählt und abgerechnet. Es kann ja sein, dass er auch in dem Moment gar nichts verbraucht. Das ist bilanziell was ganz anderes als physikalisch.
Okay. Gut, das heißt, wir wollen alle so ein Solar-Ding sie am Balkon haben, da wo es möglich ist. Wie viele von diesen Balkonsolarkraftwerken sind im letzten Jahr gebaut worden? Was schätzt du? Oder gibt's da belastbare Zahlen?
Das weiß ich echt gerade gar nicht, aber wir schätzen, also ungefähr 1 Million Balkonkraftwerke in Deutschland dürften am Netz sein.
Wow. Wie viel bräuchten wir noch?
So viel wie geht.
Ja, okay.
Wobei trotzdem ist ja Balkonsolar von der Ausbeute und von der, sag ich mal, Kilowattzahl nicht das effizienteste, was es gibt. Aber es ist eher, es hat ja noch ganz viele andere Effekte so auf. Wie gehe ich mit Strom um? Und man beschäftigt sich mit dem Thema. Das hat ja auch nochmal Auswirkungen.
Wie überzeuge ich jemanden, der sagt, ja, ist ein ganz spannendes Ding, aber die 300 Euro, die spiele ich doch im Leben nicht ein. Warum soll ich die jetzt bezahlen? Wie überzeuge ich den, dass sich das doch lohnt? Also wann amortisiert sich so ein Balkonkraftwerk, was mich 300 Euro plus noch ein Bier für meinen Nachbarn, der mir dann beim Montieren der Panels hilft?
Also das ist super individuell. Tatsächlich, es gibt einen Stecker-Solar-Rechner von der HTW Berlin. Wenn man es genau wissen will oder annähernd genau, sollte man sich den mal anschauen. Da kann man dann eingeben, was ist mein Jahresstromverbrauch. Das solltest du ungefähr wissen. Mhm. Welche Himmelsrichtung hat mein Balkon? Welche Neigungen habe ich vor, das zu installieren? Und natürlich, wie ist generell mein Verhalten mit Strom zu Hause? Also bin ich zu Hause, wenn die Sonne scheint oder nicht? Oder habe ich Geräte zu Hause, die ich so programmieren kann, dass sie dann laufen, wenn die Sonne scheint und ich trotzdem nicht zu Hause bin? Es ist super individuell. Aber trotzdem sage ich, diese 300 Euro plus vielleicht, wenn du so eine fertige Halterung kaufst, die kostet ungefähr 100 Euro, aber wenn du selber bastelst, weniger. Dann kommt noch dazu, ganz viele Städte haben Förderprogramme für Balkonsolar. Ich weiß zum Beispiel Freiburg, da bekommt man 200 Euro geschenkt, wenn man sich ein Set kauft. Dann bist du bei 100 Euro noch Kosten. Und es gab zum Beispiel auch letztes Jahr von einem Stromversorger ein Förderprogramm, die haben 50 Euro pro Modul, die auch, also wenn du dort Kunde warst, haben sie dir 50 Euro pro Modul auch noch geschenkt. Und es gibt auch noch andere Städte wie Berlin, die fördern das mit rund 500 Euro. Dann gibt es auch in Bremen, glaube ich, gibt es auch Förderungen. In Kassel gibt es was. Es gibt auch, also es wird einem eigentlich gerade unglaublich hinterhergeworfen. Und ja, nur hinterher geschrien, mach das jetzt, mach Solar und fang mit deinem Balkon an.
Mein Nachbar ist ziemlich seltsam. Der guckt auf meinen Balkon und sagt, das Ding ist hässlich, ich will das nicht, bau das ab. Was mache ich da? Kann ich sagen, mach den Vorhang zu oder gibt es da irgendwelche Regularien, die ich beachten muss? Weil ich sag mal, so ein Solarpanel spiegelt ja auch durchaus mal.
Viel weniger als Fensterglas tatsächlich.
Ehrlich?
Okay. Ja, viel weniger. Da gibt es Gutachten dazu. Es ist so, dein Nachbar hat da erstmal überhaupt kein Mitspracherecht, außer es ist dein Vermieter.
Okay, nee, ist nicht in dem Fall, aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich hätte jetzt einen Fall konstruiert, dass ich an einem Mietbalkon hänge. Aber also der Nachbar kann nichts sagen.
Der Nachbar erstmal nicht. Also man kann ihm natürlich noch ein Kastenbier hinstellen. Vielleicht hilft das. So ein richtig gutes Bier.
Okay.
Ein Kellerbier, habe ich gehört, soll gut sein. Aber dann, wenn es natürlich, also es ist schon so, dass es gesetzlich und regulatorisch musst du den Vermieter fragen, wenn du zur Miete lebst, aktuell. Und es gibt aber natürlich so ein paar Privilegien und so ein paar Ausnahmeregelungen, wo der Vermieter oder die Vermieterin dir das nicht verbieten dürfen. Da fällt aber Balkonsolar noch nicht rein. Ich sage noch, weil wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin, wofür wir auch mit der Petition uns eingesetzt haben, dass es nämlich in die privilegierten Maßnahmen aufgenommen wird. Und privilegiert im Moment sind laut im BGB und auch im Wohnungseigentümergesetz ist zum Beispiel eine Wallbox. Wenn du ein E-Auto haben möchtest und eine Wallbox installieren möchtest, darf dir dein Vermieter das nicht verbieten. Oder wenn du zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzt und deine Wohnung gerne umbauen möchtest, sodass du überall gut hinkommst, dann darf dir dein Vermieter das auch nicht verbieten.
Okay.
Und es ist auch absolut sinnvoll.
Das stimmt.
Genau. Und genauso in diesem Katalog der privilegierten Maßnahmen wird nächstes Jahr Balkonsolar auch fallen. Also die Gesetze sind schon geschrieben. Die Gesetze haben schon mehrere Lesungen im Bundestag hinter sich und es ist jetzt eigentlich, sage ich mal, es wurde gesagt noch dieses Jahr, aber es ist jetzt auf nächstes Jahr Frühling verschoben worden, aber es wird kommen. Was der Vermieter dann natürlich leider immer noch machen darf, ist dir zu sagen, wie du das montieren sollst. Viele sagen da jetzt, ja natürlich musst du da einen Fachbetrieb beauftragen. Da sind wir auch gerade dran, dass das nicht mehr der Fall sein wird.
Wie gesagt, für einen Blumenkasten muss ich ja auch keinen Fachbetrieb beauftragen, oder?
So ist ich glaube
der nicht. Ist ja vielleicht schwerer.
Ungefähr gleich schwer, wenn du es gegossen hast, haben wir alles gemessen.
Jetzt wohne ich in einem denkmalgeschützten Gebäude. Was passiert denn dann? Also wo ich wohne nicht in einem denkmalgeschützten Gebäude, aber ich konstruiere ja, jetzt ich den weiß, Fall, ich wohne in der Villa Hügel und möchte gerne Balkonsolar.
Ja, ja, ist nur auch tatsächlich so der Fall, da ist es auch noch richtig schwierig. Ja, im Moment geht es nicht.
Und ist das denn auch geplant, dass sich das ändert?
Das ist auf jeden Fall auch geplant.
Also jetzt nicht von eurer Seite, dass ihr das gerne hättet, sondern ja, ob das schon mit in diesem Gesetzentwurf mitgedacht wird.
In dem konkreten, an dem wir jetzt mitgewirkt haben, nicht, nein.
Was ist mit Wohnungseigentümern? Also nicht Mietern, sondern Leuten, die ihre eigene Wohnung bewohnen, aber mit anderen Eigentumswohnungsbesitzenden im gleichen Haus. Da kennt man ja diese typischen Knatsch-Situationen, der eine will was, der andere will es nicht und dann geht das hin und her. Und
ja, das habe ich dieses Jahr auch am eigenen Leib erfahren dürfen, wie sowas ist.
Das war nicht abgesprochen.
Nee. Aber auch sonst ist da jetzt auch, durch die Petition haben wir auch gefordert, dass es nur noch eine einfache Mehrheit braucht. Und ja, dass es dann eben auch ein Recht darauf gibt. Es ist natürlich auch so, dass man auch mit einem gewissen Gewohnheitsrecht argumentieren könnte. Mhm. Weil ganz oft, was wir ganz oft hören im Verein, ist sowas wie eben die Optik. Es gefällt uns nicht. Ja, gerade bei WEGs, Wohnungseigentümergemeinschaften, das sieht ja nicht aus, wenn der eine was in, weiß ich nicht, ein blaues Modul hat, der andere ein schwarzes und überhaupt.
Ganz schlimm.
Da kann man natürlich sich, wenn man möchte, als Wohnungseigentümergemeinschaft einfach Regeln setzen, wenn dann schwarze Module oder wenn dann machen wir eine Sammelbestellung.
Also einfach den Konflikt ausschalten und ja, schlau umgehen sozusagen.
Könnte man machen. Es ist trotzdem im Moment auch noch so, dass es braucht halt Menschen, die da vorangehen, die das fordern, die auch Überzeugungsarbeit leisten. Aber es geht weiter.
Und wenn dieser privilegierte Status erreicht wäre, dann wäre das nicht nur für Mieter, sondern eben auch für einzelne Parteien in der WEG dann kein Problem.
Genau, mehr. Ja. Wobei die meisten dann ja auch Eigentümer sind.
Ja.
Wenn ich jetzt meine 600 Watt schon nicht verbrauche, wenn die Sonne scheint und wir alle nicht zu Hause sind und meine Waschmaschine noch nicht so intelligent ist, dass sie sich von alleine einschaltet, jetzt kommen im nächsten Jahr die 800 Watt, die verbrauche ich ja auch nicht. Jetzt bist du aber zusätzlich zum Vorsitz im Verein Bad Consola auch Team Akkudoktor. Kann ich mir da noch einen Akku zwischenpacken? Sowohl bei den 600 Watt als auch bei den 800 Watt.
Das kannst du natürlich machen. Das ist für viele im Moment auch so eine, ich sag mal, nette Spielerei. Wenn du es ausprobieren möchtest, wie geht sowas, ist sowieso Bad Consola super. Aber finanziell wird es schwierig. Also ist, so ein Speicher ist noch relativ teuer. Und auch wenn du die jetzt zum Beispiel dann in dein Wohnzimmer stellst, was häufig dann auch der Fall ist, die sind auch relativ laut oft. Also es ist nicht nur toll. Aber natürlich kannst du kannst da schon ein bisschen was speichern, aber wir raten da aktuell eher noch davon ab, wenn es dir vor allem um das Geld geht, weil die kosten wirklich viel. Okay. Und dann macht das irgendwann finanziell einfach keinen Sinn mehr. Und ich finde auch, du darfst auch gerne die Sonnenenergie, die du darüber einfängst, dann auch einfach ins Netz weitergeben, an die Allgemeinheit im Umkehrschluss. Darüber könnten sogar die Netzentgelte sinken auf lange Sicht, haben alle was davon. Aber so unbedingt jede Kilowattstunde für dich selber, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht.
Ich habe im Internet mal so einen Typen gesehen, der hat sich aus alten Akkus gebaut.
Natürlich, das kann man alles machen.
Und der ist bei dir im Team. Aber das war, glaube ich, eher so ein Proof of Concept. Ne?
Ja,
wenn, was mache ich mit so einem Balkonsolarkraftwerk, wenn dann tatsächlich meine richtige Solaranlage endlich auf dem Dach ist? Kann ich die weiter nutzen, parallel dazu, oder muss ich die dann dem Nachbarn schenken und der gibt mir dann die Kiste Bier wieder zurück, die ich ihm vorher gegeben habe?
Kommt darauf an, ob du lieber das Bier möchtest oder dein Modul behalten. Also du kannst.
Die Frage geht halt dahin, geht beides zusammen, weil ich speise ja im Grunde genommen ins gleiche Stromnetz dann ein.
Das kannst du auf jeden Fall dann kombinieren.
Okay. Kann ich so ein Ding auch, wenn ich es vom Balkon abnehme, weil ich jetzt 4 Wochen mit dem Camper in Urlaub fahre, einfach mitnehmen und dann bei mir an den Camper anstöpseln? Oder?
Also so ganz autark?
Ja.
Also ist auch möglich, dass du das so umbauen kannst. Aber das so, dies, was du so kaufen kannst, dafür brauchst du eigentlich schon auch einen Netzanschluss.
Also die Dinger funktionieren jetzt nicht in der Gartenhütte, in der ich kein normales Netz habe, dass ich da mir einfach eine Steckdose mache und eine zweite, also praktisch in eine Dreiersteckdose reinstecke, um dann damit mein Handy zu laden, sondern ich brauche einen Anschluss ans normale Stromnetz.
Also wäre schon gut, ja.
Es gibt andere Systeme, die dann anderen Wechselrichter haben, wo du die auch autark betreiben kannst. Aber
das war der Inselbetrieb.
Das sind diese Insel.
Genau. Da brauchst du einen anderen Wechselrichter für.
Okay. Also der normale Mikrowechselrichter, der kann halt nur einspeisen, wenn er selber praktisch den externen Strom vorgegeben hat. Also den Spannungsverlauf, und dann passt er sich da an und gibt dann halt die Wechselspannung aus der PV-Anlage rein. Mhm.
Und diese, wenn wir jetzt nochmal kurz auf diese Inselgeschichten gehen, würden wir dann zu weit abschweifen, oder was ist da der Unterschied, der technische Unterschied?
Also die Module wären gleich, du brauchst einen anderen Wechselrichter, weil du zum Beispiel in einem Camper ja normalerweise auch 12 Volt oder was auch immer hast, und weil der eben selber das Netz herstellen muss, in Anführungsstrichen, der kann sich eben nicht am bereits bestehenden Stromnetz orientieren. Das heißt, du brauchst halt einen anderen Wechselrichter, die Module sind aber, das ist das Gleiche. Mhm.
Was bleibt oder was kommt oder was wäre technisch demnächst möglich noch? Also ist jetzt 800 Watt die nächste Hürde, oder ist 800 Watt wirklich das Ende der Fahnenstange im Balkonsolarbereich?
Ja, für Balkonsolar ist das, würde ich sagen, das Ende.
Aus technischen Gründen?
Technische Gründe, Sicherheitsgründe, und es ist einfach so das Limit, was du selbst zu Hause montieren kannst und in die Steckdose einstecken kannst, ohne dass du da jetzt eine Ausbildung brauchst und deinen Stromkreis irgendwie überblickst. Also das kann man dann einfach wirklich, sage ich mal, bedenkenlos einstecken bis 800 Watt.
Das heißt, wenn diese ganzen Gesetze durch sind, was machst du dann und der Verein Balkonsolar?
Das Gleiche, was wir jetzt auch schon machen, nämlich ganz viel Bildungsarbeit. Also wir machen sehr, sehr viele Vorträge, Webinare, und ich sage halt auch, meine Motivation ist natürlich auch, dass es jetzt so viele Menschen einfach mitmachen können, die vorher nicht mitmachen konnten. Also ich habe kein eigenes Hausdach bei mir zu Hause in Freiburg, aber oder wenn jemand einfach noch nichts mit der Energiewende an sich zu tun hat, oder oft hört man dann, ja, die da oben oder die Privilegierten oder irgendwer, die machen dann irgendwas, und plötzlich können so viele Leute mitmachen und teilhaben. Und das möchte ich den Menschen auch ermöglichen, dadurch, dass ich ihnen erkläre, wie es geht, die Ängste nehme. Und es ist ja dann ganz oft, es ist die Klarheit und die Sicherheit, die Menschen dafür brauchen. Weil wir haben gesehen, so die ersten Menschen, die mit Balkonsolar angefangen haben, das sind eher Pionierinnen gewesen. Pioniere, die Menschen, die vielleicht nicht immer so ganz genau gucken, wie sind jetzt gerade die Gesetze, die Regularien. Ich will das jetzt, ich mache das jetzt. Und es ist super cool gewesen, dass wir diese Menschen hatten, die das jetzt einfach gemacht haben. Dann haben wir eben diesen Verein gegründet, weil wir auch gesagt haben, wir wollen es für die breite Masse ermöglichen. Und dafür braucht es natürlich auch nochmal eben diese Klarheit und diese Sicherheit, was geht und wie geht's. Und das machen wir auch weiterhin. Also, und tatsächlich die Petition, die wir gestartet haben, die braucht auch noch ganz schön Pflege, weil irgendwie haben wir gemerkt, Politikerinnen und Politiker, wenn die einmal sagen, ja, das machen wir, und zwar unverzüglich, dann machen sie es nur, wenn man ihnen auf den Füßen steht.
Es gab nur ein unverzüglich, was dann unverzüglich war.
Genau.
Das war irgendwann 1989, glaube ich.
Genau, wir haben schon die Ohren gespitzt, als es gesagt wurde, aber warum? Okay.
Also wir müssen wie 1989 Mauern einreißen in den Köpfen der Politiker und Politikerinnen, und dann schaffen wir die Solarwende.
Wobei ich sagen muss, es hat schon super funktioniert. Also wir hatten super Kontakt, vor allem mit dem BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Die waren da wirklich super hilfreich und haben einfach auch, ja, die hat man gemerkt, die wollen wirklich.
Die Petition hattest du am Anfang erwähnt, hast sie jetzt nochmal erwähnt. Jetzt erklär mal, worum geht's?
Also im Endeffekt haben wir einfach gesagt, wir wollen es einfacher haben, zum Beispiel auch das Thema Anmeldung. Man muss sein Balkon-Solargerät anmelden, aktuell noch bei 2 verschiedenen Stellen und das ist teilweise super kompliziert, das ist Bürokratie. Wir haben gesagt, wir wollen weniger Bürokratie, dass man es auch nur noch bei einer Stelle anmelden muss. Das wird jetzt auch umgesetzt. Dann eben das mit den 800 Watt, das haben wir auch in der Petition gefordert, ist im Endeffekt jetzt auch schon de facto der Fall, ist allerdings trotzdem eine Normungssache, also es kommt in die neue Norm, die ist für nächstes Jahr angekündigt, die Vornorm zumindest.
Du redest jetzt von der technischen Norm.
Die technische Norm, genau. Dann eben das mit der Privilegierung, das haben wir angestoßen, also und haben natürlich auch dadurch, dass die Petition war die 9. erfolgreichste Petition, die es jemals gab in Deutschland. Es gab unglaublich viel Support, also das fand ich total schön zu sehen, dass so viele Menschen diese Idee auch mittragen und unterstützen. Das an der Stelle auch nochmal Dank an alle, die unterschrieben haben. Ja, dann haben wir da natürlich, tatsächlich muss ich auch dazu sagen, es war gar nicht so leicht, die Petition erstmal einzureichen. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil wir als, sage ich mal, Menschen, die sich auskennen zum Teil, wir hatten dann aber auch juristische Hilfe. Und das Instrument der Petition soll eigentlich ein sehr niederschwelliges Instrument sein für Bürgerinnen und Bürger, um ihre Anliegen an die Politik vorzutragen. Und ich finde, das ist ein sehr essentielles Element und ein sehr wichtiges. Und wenn wir schon Schwierigkeiten hatten, also uns wurde gesagt, wir dürfen das so nicht einreichen, weil es verschiedene Gesetze betrifft. Und dann wollte man unsere Petition mit einer 2 Jahre alten Petition zusammenlegen mit 20 Unterschriften. Und da hat man gemerkt, dass es einerseits, es wird nicht in der Verwaltung, wird einfach nicht verstanden, worum es hier geht. Und es wird einfach blockiert tatsächlich. Und hätten wir dann nicht nachgebohrt und gesagt, doch, wir wollen die Petition genauso einreichen, weil nur genauso macht die Sinn. Wenn ich jetzt irgendwie Max Mustermann gewesen wäre, der nie was mit Politik am Hut hat, aber eine Forderung hat oder einen Wunsch an die Politik, dann hätte ich mich abschrecken lassen möglicherweise. Und das finde ich ist eigentlich tatsächlich auch ein demokratisches Problem, dass dieses eigentlich demokratische Mittel, was wir haben, so schwierig ist, da wirklich reinzukommen, doch, obwohl es so nicht sein sollte.
Wie viel Meter Thermofaxpapier hat die entsprechende Behörde empfangen von euch? Oder geht sowas mittlerweile digital oder per E-Mail?
Also in unserem Fall.
Auch diese Anmeldung, geht das digital? Kann ich da einfach irgendwie eine Internetseite aufrufen und sagen, ich habe jetzt ein Balkonkraftwerk und klick bitte, jetzt bin ich angemeldet? Oder muss ich dann noch Faxe schicken oder irgendwo vorsprechen? Oder kommt da noch einer vorbei, kontrolliert das? Oder ist das so niederschwellig, dass ich damit leben kann?
Also da reicht eine Mail, tatsächlich. Eine Mail? Ja. Wow. Wobei ich gestern gelernt habe, in der Schweiz teilweise muss man noch einen Brief schreiben. Oh, es hat Vor- und Nachteile, muss ich dazu sagen. Aber das geht.
Okay.
Das geht digital. Also in unserem Fall mit der Petition, wir haben vor allem viel telefoniert.
Die Petition läuft noch oder ist die abgeschlossen?
Die ist abgeschlossen. Ist quasi jetzt die politische Umsetzung dessen, weil einfach so viele Stimmen auch da waren, diese Gesetze, wo wir auch immer mal wieder in Rückfrage waren mit den verschiedensten Ministerien, das kommt.
Ist es denn bei allen Ministerien, also du hast das BMWK erwähnt, die haben gesagt, ja, finden wir super, weil Energiewende und Solarenergie ist notwendig und egal wie klein teilig das ist, wenn alle mitmachen und jeder hängt sich so ein Ding hin, dann ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung. Haben das andere PolitikerInnen anders gesehen? Gab es da, ich sage jetzt so, oder Lobbyverbände oder sonst irgendwie, der Ölscheich, der gesagt hat, nee, wir wollen das nicht? Also habt ihr wirklich aktiv Gegenwehr bekommen oder haben die alle gesagt, ja gut, sehen wir ein, machen wir. Egal wann, die einen sagen sofort, die anderen sagen, ja, wir müssen da so ein bisschen technologieoffener sein.
Also involviert ist auch noch das Justizministerium. Die, oh Gott. Die waren in Ordnung, muss ich sagen.
Okay. Nett.
Aber, genau. nee, war in Ordnung. Lustig fand ich, dass als wir vor dem Petitionsausschuss gesprochen haben, Andreas und Christian, also ich war auch mit im Raum und von jeder Partei kam eigentlich nur Zuspruch und von jeder Partei kam eigentlich nur ein Seitenhieb an die Regierungsvertretung, an den Staatsminister, warum das denn eigentlich noch nicht umgesetzt ist, was wir fordern, von jeder Partei.
Okay.
Ausschließlich alle Parteien. Waren wir selber überrascht. Von einer Partei, deren Namen ich nicht nennen möchte, wurde sogar gesagt, ja, ich habe auch so ein Gerät zu Hause.
Okay.
Und deswegen, uns kam unglaublich viel Support entgegen. Die eigentliche Umsetzung war dann schon etwas holpriger, weil dann tatsächlich auch in letzter Zeit auch einige Interessensverbände dazu kamen, die dann ein bisschen wieder zurückgerudert sind und gesagt haben, oh, ja, das, wie sieht denn das dann aus? Also Optik war wieder ein Thema, dann Anmelden war wieder ein Thema. Ja, und dann gibt es natürlich so gewisse große Hausverwaltungen, die da offenbar doch relativ viel Einfluss oft haben. Da sind wir aber auch dran.
Also Hausverwaltung im Sinne von diesen ganz großen Wohnungsbaugesellschaften.
Ja, genau.
Wobei ich habe tatsächlich bei uns im Ruhrgebiet mittlerweile den Eindruck, dass wenn irgendwo eine neue oder wenn irgendwo eine große Renovierungsmaßnahme ansteht, was bei uns durchaus mal vorkommt, dass dann auf einmal entweder Solar an der Fassade hängt oder Mieterstrom oben halt auf dem Dach dann, wenn es auch bei Flachdächern, also ich habe so das Gefühl, dass irgendwo jeden Tag irgendwo so ein Pflänzchen aufpoppt und irgendwie ein Dach auf einmal ganz anders aussieht als vorher und dass die Autos der Solateure immer größer und dicker werden.
Und elektrischer tatsächlich auch.
Ja, das stimmt, auch das. Das heißt, ihr seid jetzt mit dem politischen Teil soweit durch. Ihr macht dann irgendwann im Sommer, wenn das Gesetz dann wirklich so verabschiedet worden ist, wie ihr das haben wolltet, macht ihr noch irgendwie, ihr trinkt Sekt wahrscheinlich und nicht das Bier von den Nachbarn, die Pulle Sekt auf und macht danach nur noch in Anführungsstrichen Aufklärungsarbeit und versucht Leute noch zu überzeugen oder habt ihr dann auch noch regulatorische oder politische Ziele, also jetzt nicht politisch im Sinne von wir gründen die Solarpartei, sondern was sind eure nächsten Baustellen?
Da gibt es noch jede Menge tatsächlich. Also viele werden auch noch kommen. Wir haben viele verschiedene Projekte. Im Moment unterstützen wir zum Beispiel auch noch das Solar Camp for Future, cooles Projekt, wo Menschen ausgebildet werden innerhalb von 2 Wochen, um Montage, PV, Photovoltaik-Montagehelfer zu werden.
Da reden wir jetzt aber nicht mehr von Balkonsolar, sondern auch von Dachsolar.
Beides, tatsächlich. Okay. Also eben Balkonsolar ist oft so ein Einstieg. Die Bildungsarbeit, die bleibt auf jeden Fall. Es gibt aber noch so viele kleine oder spezifische Probleme. Wenn ich allein mir die Stadt Freiburg anschaue, es gibt so Wohnungsbaugenossenschaften oder ich will jetzt keine Namen nennen, die noch nicht so viel gemacht haben, wie sie sollten oder könnten. Da haben wir einfach einige so politische kleinere Themen, die wir aktuell betreuen und umsetzen wollen. Und es hört trotzdem nicht auf. Also es kommt an allen Ecken immer irgendwas. Und Menschen kommen auf uns zu mit irgendwelchen Themen. Wir haben jetzt auch gerade das Thema Haftung. Wer haftet eigentlich, wenn was passiert, wenn so ein Gerät runterfällt, was noch nie passiert ist, oder wenn es kaputt geht. Also im Moment geht uns absolut nicht die Arbeit aus, deswegen weiß ich gar nicht.
Ihr seid ein gemeinnütziger Verein.
Ja.
Und wie finanziert ihr euch?
Über Spenden eigentlich, okay. Aber wir haben gar nicht so viel Finanzierungsbedarf für unsere eigentliche Arbeit. Wenn wir jetzt einen Vortrag halten, kriegen wir auch da dann Honorare als Verein oder eben Menschen. Wir machen Workshops, wo wir dann sagen, okay, Materialspende, das ist unterschiedlich eigentlich, weil man kann kostenlos Mitglied sein bei uns.
Und der Verein ist in Freiburg ansässig?
Wir sind in Freiburg registriert, aber wir haben deutschlandweit Mitglieder.
Mitglieder, ja, aber habt ihr auch so, ich sag mal, so dezentrale Geschichten, so wie der Chaos Computer Club, bei dem wir jetzt hier quasi zu Gast sind. Da gibt es die, es gibt einmal die Erfas, also die Erfahrungskreise, das sind so die größeren Hackspaces, und dann geht es dann halt runter, so wie wir in Recklinghausen mit unserem Chaos-Treff. Wir sind also nicht offiziell dem CCC angeschlossen, wir sind dem CCC sehr verbunden und auch für viele Dinge sehr dankbar. Gibt es sowas Dezentrales auch bei euch im Verein bei Consola? Oder ist sowas geplant vielleicht für die Zukunft?
Also für die Zukunft ja, aktuell noch nicht. Wir haben jetzt in Freiburg einen Stammtisch, wo wir uns vor Ort treffen, einmal im Monat. Das machen wir. Ansonsten können die Mitglieder natürlich in ihrem Ort gerne, wenn sie möchten, da auch was organisieren. Es gibt allerdings ganz viele andere Gruppen oder Organisationen in anderen Orten, mit denen wir gut vernetzt sind, die dann auch irgendwelche Aktionen starten. Also es muss jetzt nicht eher bei Consola e.V. in jeder Stadt eine Zweigstelle haben, aber grundsätzlich ist es schon denkbar, dass wir das dann auch irgendwann mal haben werden.
Was könnten wir als Hackspace? Also wir haben im letzten Jahr tatsächlich unsere erste Palette Solarmodule gekauft.
Also in diesem Jahr. Oder?
Das nee, war stimmt, im
das
letzten
war
Jahr.
Vor einem
es war,
Jahr.
Es war vor einem Jahr, haben wir eine Palette Solarmodule gekauft und haben die quasi also an diverse Mitglieder und Mitgliederinnen verteilt, und die sind dann in diverse bei Consola-Projekte reingelaufen. Wäre es wünschenswert, wenn wir, ich sag jetzt mal, so eine Unterabteilung des Balkonsolar-Vereins bei uns etablieren würden? Oder wäre es einfach gut, wenn wir alle Mitglieder würden? Hätte das Vorteile? Ich sag mal, wenn mehr Leute im Verein sind, dann hat der Verein mehr Gewicht gegenüber Dritten? Oder was ist euer Wunsch? Was ist euer Ziel dahingehend?
Also da würde ich sagen, mehr ist mehr. Also man kann auch gegenseitig natürlich erstmal Mitglied werden. Das ist auf jeden Fall immer möglich. Und was wir in Freiburg ja auch häufig machen, sind Upcycling-Workshops. Da sehe ich jetzt zum Beispiel so Chaos Space, die Chaos Family eigentlich relativ stark auch in sowas, dass man sagt, die alten Dachanlagen zum Beispiel, die Module, die sind noch relativ gut. Und die kann man, wenn man möchte, weil oft wird dann repowered, also es wird vom Dach genommen und dann werden effizientere Anlagen draufgebaut. Aber mit den alten, da kann man wunderbar Balkonsolar basteln selber. Das leiten wir auch an. Also wir haben im Verein einige, die können das richtig gut. Die sind auch im Chaos Space Freiburg.
Natürlich.
Natürlich. Und dann bieten wir da eben Workshops an. Es ist auch selten so, dass es jetzt nur der Balkonsolarverein irgendwelche Aktionen macht. Also wir sind da relativ schon sehr gut vernetzt auch. Und da kann ich mir super gut vorstellen, dass sowas ein Chaos Space leisten kann und auch will, weil das macht super Spaß zu löten, ich meine, klar. Und kauft man sich
verbindet.
Definitiv. Krimpen auch.
Ja, ja. Ja, wir haben gerade von unseren lieben Helfenden ein Signal bekommen, dass wir eigentlich noch eine Q&A-Runde geplant hatten. Ich weiß nicht, ob aus dem Publikum... Ah, da geht schon die erste Hand hoch.
Jetzt hören wir es auch.
Vielen herzlichen Dank für den Vortrag, das war spannend. Das hat mich als Otto-Normalverbraucher bei einigen Fragestellungen ganz konkret abgeholt. Ich baue gerade eine Altbauwohnung um oder meine Altbauwohnung um. Und da laufe ich in sehr bodenständige Alltagsprobleme, die jetzt am Rande thematisiert worden sind, die aber, glaube ich, Potenzial haben. Also Thema Haftung. In dem Moment, nach meinem jetzigen Rechtsauffassung mühselig angelesen, übernehme ich als Betreiber die Betreiberhaftung für diese Anlage. Und alles, was daraus geschieht, und da denke ich nicht nur an das Runterfallen vom Balkon, da glaube ich, das kriegt man hin, aber wir haben ja in Deutschland sehr viel Altbaubestand. Und ich sag mal, im Allgemeinen musste ich mir alles erst anlernen, ich bin kein Elektriker, ist nach VDE so ein Hausanschluss mit 16 Ampere abgesichert. Wenn ich dann aber Altbaubestand habe, kann das unterschiedlich ausfallen. Ich kann auch noch, sagen wir mal, viele Flachbandleitungen aus den 70ern finden. Die sind thermisch nicht so hoch belastbar. Wenn ich jetzt eine 800-Watt-Anlage nehme, dann kommen da mal eben etwas mehr als 3 Ampere Zusatzleistung auf die Leitung. Ich bin also ganz, ganz schnell in einem Bereich, wo ich mit meiner Betreiberhaftung für diese Anlage eine Rückkopplung habe auf die Hausanlage, wo ich dann mir die Frage stelle, wie können die motivierten Mitmacher in Deutschland dahingehend unterstützt werden hinsichtlich der Haftungslage? Weil ich kann von meinem Wohneigentümergemeinschaft, Vermieter nicht fordern, dass er seine E-Anlage modernisiert, wenn es Altbestand ist.
Also wir sind da tatsächlich gerade dabei, dass wir ein Gutachten schreiben lassen zum Thema Haftung, dass das dann mal auch möglichst geklärt ist, wer wann wie haftet. Das ist noch eine offene Frage. Grundsätzlich ist es schon so, dass du dann erstmal haftest. Ja. Es ist trotzdem, wenn wir dann mal eine Produktnorm für Balkonsolar hätten, dann wäre das nicht mehr der Fall, aber haben wir nicht. Trotzdem, das ist noch ein, sag ich mal, teilweise ungeklärtes Thema, aber bei Balkon.solar auf unserer Homepage, da findet man schon so ein paar Tipps dazu, aber es ist, wie gesagt, wir haben da einen Juristen, der da aktuell für uns dran ist.
Ja, hi, ich sage auch schönen Dank. Ihr habt ja das ganz viel über Balkonsolar gesprochen und mich würde Mieterstrom viel mehr interessieren. Ist da irgendwas im Gange, was das Ganze vereinfachen kann? Weil wenn ich auf einem Mehrfamilienhaus irgendwie Solarzellen oben aufs Dach packe, dann wäre das ja eigentlich was ganz Schönes. Und dann habe ich noch eine ganz Bemerkung für Christian. Warum baust du eine Solaranlage, wenn dir die 600 Watt schon nicht reicht? Also wenn da schon der Verbrauch nicht...
Ja, das war doof. Nein, weil das nächste Auto wird ein Stromer. Endlich.
Kannst du aber mit Balkonsolar nicht betreiben.
Nee, deswegen kommt ja auch die große Anlage aufs Dach. Ja, Mieterstrom.
Ja, Mieterstrom, super cooles, spannendes Thema. Da tut sich gerade auch noch relativ viel. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit sagen, abwarten. also da ist für nächstes Jahr ziemlich viel geplant, dass es einfacher wird. Es kommen jetzt auch einige Softwarelösungen immer mehr, die dann auch die Abrechnung vereinfachen. Es gibt einige Startups, die aktiv sind und schon relativ gut auf dem Markt auch sind und Erfahrungen jetzt haben. Weil wichtig ist ja auch, wie kann ich das abrechnen dann, wie kann ich das im Zähler quasi darstellen, wer jetzt wie viel Strom überhaupt verbraucht hat. Und da ist ja auch die Bundesregierung gerade mit dem Thema Mieterstrom, wird vereinfacht, wie es genau aussehen wird. Schauen wir. Also wann hattest du gemeint, würde dich interessieren? Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Könnte ich sicher nachschauen. Wir können uns ja noch unterhalten.
Hallo, vielen Dank erstmal. Wir haben bei uns in Ingolstadt als Verein, sind wir in die Altstadt gezogen und hier ist der Ensembleschutz, also der kleine Bruder des Denkmalschutzes. Und wir haben hier tatsächlich jetzt im November eine Genehmigung von der Stadt bekommen für ein Balkonkraftwerk. Also ist tatsächlich gar nicht so kompliziert. Aber tatsächlich meine Frage anderer Natur, die Anpassung auf die 800 Watt Peak. Man liest viel im Internet und ich habe auch gesehen, das Gesetz ist noch nicht in Kraft getreten. Ist denn momentan absehbar, also 24, 25, 26?
Meinst du jetzt die Norm, also die 800 Watt? Da soll die Vornorm nächstes Jahr 24 kommen und die ist nutzbar.
Ja, hallo, danke für euren Vortrag oder eure Ausführung. Ich arbeite zwar nicht in dem Bereich, aber ich bin an sich ausgebildeter Elektrotechniker, deshalb vielleicht ein kurzes Ding wegen Haftung. Das ist gar nicht so schwer, weil alles zum Beispiel beim Schokostecker bis zum Schokostecker in der Wand ist das die Hausinstallation. Ab dem Schokostecker, den ihr reinsteckt, ist das Gerät und die Hausverwaltung oder ein Elektrotechnikunternehmen kann euch auch nicht dafür haftbar machen. Wenn ihr zum Beispiel einen Toaster betreibt und der Toaster durch Überlast das Netz des Hauses quasi irgendwo hochnimmt. Ansicht zu der Qualität von den Anlagen kann man sagen, dass wahrscheinlich jeder Toaster deutlich mehr Leistung hat, um Vielfaches und deutlich schlechter gebaut ist als so ein Wechselrichter, die zum Teil auch noch wirklich gut wasserfest sind. Also das ist ganz gut. Ich komme aus Österreich, da haben wir schon relativ lange die 800 Watt. Da wird sogar diskutiert, ob man das auf 1600 anhebt, was ganz spannend ist, weil das ist doch ein ordentlicher Schritt. Mal schauen, was da noch kommt.
Ja, gibt es noch weitere Fragen?
Ja, auch von mir Dankeschön für den Vortrag. Ihr hattet vorhin das Thema mit den 600 respektive 800 Watt Maximalleistung, die entsteht ja am Wechselrichter, wenn ich das richtig verstanden habe, danke. Macht das dann Sinn, größere Solarmodule zu nehmen, meinetwegen 1600 Watt, um einen besseren Wirkungsgrad zu erzielen, bei weniger, ja. Weniger Lichteinfall?
Ja, das macht Sinn. Das EEG wurde dahingehend ja jetzt auch geändert, es ist ein erneuerbare Energiengesetz, dass du Module mit einem mit 2000 Kilowatt Peak aufstellen darfst. Die Begrenzung liegt halt beim Wechselrichter.
Alles klar, danke.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar an dich, Juliane. Du forschst an neuen Technologien. Du forschst quasi an den Modulen von morgen. Das heißt, ich warte noch bis morgen, um mir dann die Module zu holen.
Nee, bitte nicht. Genau, also ich forsche an den Modulen der Zukunft. Bei uns im Labor ist tatsächlich alles noch so auf 1 Quadratzentimeter Maßstab. Wir sind also noch dabei, das erstmal im Kleinen zum Laufen zu bekommen und dann zu schauen, wie man das Ganze skalieren kann. Da kann man im Kleinen auch schon sehr, sehr schöne Effizienzen bekommen. Wie das dann groß wird und so weiter, das dauert noch seine Zeit. Aber man sollte da nicht drauf warten. Die aktuellen Module sind gut genug. Die sollte man einfach jetzt, so wie sie sind, aufs Dach bauen. Man wartet ja auch nicht darauf, sein Festnetztelefon abzuschaffen, bis noch ein neueres Handy rauskommt, sondern das ist einfach ein totaler Sprung überhaupt erstmal hin zu Solar. Und dass man dann in 10 Jahren vielleicht noch ein bisschen bessere Solarzellen hat, okay, geschenkt, aber wir müssen jetzt anfangen und jetzt so viel wie wir können installieren. Im Vorgespräch hattest du den schönen Satz gesagt, die beste Solarzelle ist die, die man gestern installiert hat. Also das gilt tatsächlich. Also wo man nur kann, Solarmodule jetzt hinbauen, die aktuellen sind gut genug. Und ja, natürlich, wir arbeiten daran, die immer noch besser zu machen, denn es wird ja eine zukünftig eine Technologie sein, auf die wir alle angewiesen sind. Auch andere Technologien werden ja jedes Jahr weiterentwickelt sein, es unsere Consumer Electronics, also Handys und so weiter, oder auch die großen Kraftwerke und so weiter. Natürlich soll das immer weiterentwickelt werden, weil wir eben unser Energiesystem darauf angewiesen ist und sein wird. Aber das heißt nicht, dass man jetzt Däumchen drehen kann und denken kann, oh ja, in 3 Jahren ist das besser, da warte ich jetzt drauf. Nee, nee, die müssen jetzt auf die Dächer, auf die Balkone, auf die Felder und wo wir sonst noch überall hinschrauben können.
Gut, dann bleibt mir jetzt noch der Blick zum Kater. Haben wir noch irgendwas, haben wir noch was vergessen zu fragen? Hast du noch was auf dem Herzen, was du unbedingt noch loswerden willst? Hast du noch was auf dem Herzen, was du noch unbedingt loswerden willst? Wir haben noch ein bisschen Zeit, also ist noch nichts gezeigt worden. Ich habe der doch. Björn. Ne, wir haben auch noch hier ja, 13 ja. Ja, Minuten. Ja.
Gezeigt wurde schon was, aber egal. Ich hätte noch eine Frage. Wie sieht das aus mit den Versicherungen? Wir hatten ja das Thema Haftung gerade schon angeschnitten und darin hängen ja dann auch Wohngebäudeversicherung, Hausratversicherung, Haftpflicht, was da so alles irgendwie mit reinspielt. Muss ich da irgendwas wissen oder bedenken? Oder?
Also du kannst bei deiner Hausratversicherung anrufen und fragen, ob Balkonsolar mit inkludiert ist. Die meisten Versicherungen haben das mittlerweile drin. Mhm. Denen ist es bekannt. Also wie gesagt, wir gehen von ungefähr 1 Million Balkonkraftwerken in Deutschland aus. Das ist kein neues Thema mehr für die, das ist da meistens drin. Wenn also, du dir sicher sein willst, ruf an.
Das heißt, das ist die Hausratversicherung,
die ja, Hausrat.
Dann zuständig ist. Nicht die Wohngebäudeversicherung, weil es ja irgendwie...
Quatsch, nicht Haftpflicht.
Für
Gebäudehaftpflicht. Gebäudehaftpflicht.
Okay.
Wenn du sie allerdings an der Fassade anbringst, ist es dann also wieder eine andere gewesen, aber... Mhm.
Gut, da kann man aber sicherlich bei euch dann auch nochmal Informationen
die Details,
ja. rauskriegen.
Genau.
Okay. Ja. Irgendwas, was du noch loswerden musst, unbedingt.
Ja, unbedingt.
Außer Bautsolar.
Bautsolar. Also was mir immer so unglaublich wichtig ist an der Sache, ist die Energiezukunft, vor der wir stehen und in die wir hineingehen, die mit Balkonsolar einerseits anfängt, aber da hört sie ja noch lange nicht auf. Und das möchte ich einfach auch noch loswerden. Das ist, Balkonsolar ist ein Start und das macht aber vor allem was im Kopf von jeder Person, die sowas hat. Weil es sind ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, neue Personen oft, die jetzt überhaupt erstmal sowas machen können, mitmachen können. Und man ist plötzlich selbst Teil der Energiewende. Das macht was in deinem Kopf, es motiviert dich, es ändert dein Mindset, du findest plötzlich die Energiewende cool. Und früher haben das einfach nur die anderen gemacht. Und dein Verhalten ändert sich. Es ist völlig logisch, dass du, wenn die Sonne scheint, deine Waschmaschine anstellen wirst. Da musst du gar nicht groß drüber nachdenken, du machst das einfach. Und das ist diese Energiezukunft, in die wir wieder hinkommen müssen. Die gab es mal und plakativ gesagt kann man immer sagen, ja, im Einklang mit der Sonne leben, im Einklang mit den Elementen, mit dem Wind natürlich, den gibt es ja auch noch. Aber das ist das, wo wir hin müssen und wo wir hinkommen werden in der Energiezukunft. Das ist die Energiewende und deswegen ist das das, was wir selbst machen können, die Selbstwirksamkeit. Ich habe auch dazu geforscht tatsächlich, wie komme ich vom Wissen zum Handeln. Das war noch eine ganz andere Geschichte. Aber das wollen wir damit ja erreichen und das können wir auch erreichen. Menschen passen ihren Verbrauch an und wenn wir dann Lastspitzen haben oder, also ich sag mal, wenn ganz viel Sonne im System ist, mittags, dann haben wir automatisch, wissen wir, okay, da verbrauchen wir jetzt den Strom. Und wie früher jetzt zum Beispiel diese Nachtspeicherheizungen oder wenn viel zu viel Strom im Netz war durch Atomkraft, nachts, wusste man auch erstmal nicht, wohin damit. Das war völlig unnötig. Da hat man irgendwelche unnötigen, also nachts irgendwelche Lichter gebaut, also dass man nachts die Autobahn beleuchtet oder eben diese Nachtspeicherheizungen. Das kommt daher. Das haben wir jetzt nicht mehr. Da kommen wir, gehen wir jetzt auch weg davon und wir kommen hin zu mittags. Haben wir Sonnenstrom, da nutzen wir den jetzt. Und dass das in den Köpfen der Leuten ankommt, dafür ist Balkonsolar super.
Ich denke auch, dass das genauso ist. Der Björn hat noch eine Frage.
Nee, ich habe noch einen Klugscheißer.
Natürlich.
Ihr hattet ja am Anfang das Thema, wie groß dürfen diese Module sein. Das ist Baurecht in Deutschland, die dürfen 2 Quadratmeter groß sein. Und das ist natürlich Ländersache, das heißt, es ist überall, anders.
Also, ja, klar.
So einfach ist es also nicht. Und dann habe ich noch eine zweite Anmerkung. Ich wollte Clemens unterstützen, ich bin nämlich auch aus dem Fach irgendwie. Und also das, was Clemens gesagt hat, stimmt soweit, was ja auch gar nicht zu bezweifeln war. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr renoviert, dann legt eine eigene Leitung mit einer 16 Ampere Sicherung auf den Balkon. Weil wenn man sich das Ganze mal von der elektrotechnischen Seite anguckt, ist es nämlich nicht ganz so einfach. Man sollte auch in den Zwischenstecker von dem Balkonsolar ein FI reinstecken. Da gibt es ganz tolle Videos im Netz, irgendwie, warum man das machen sollte. Ja, das war jetzt mein Klugscheißer-Beitrag.
Völlig verstanden, dass wenn ich Eigentümer bin, dass ich das tue. Was mache ich im Mietverhältnis, wenn die baulichen Voraussetzungen, jetzt 16 Ampere abgesicherte Leitung, großer Leiterquerschnitt, am liebsten 4 Quadrat und nicht wie 0,25 zu großen Modaszeiten, alles gerne. Nur wie mache ich das, wenn ich nicht Eigentümer bin? Da habe ich kann von meinem Vermieter nicht verlangen, dass er die Baumaßnahmen für eine Installation vornimmt, für eine technische Anlage, für die ich nicht den Rechtsanspruch habe. Genau.
Juliane, was möchtest du noch so quasi zum Abschluss?
Ja, ein Gedanke, der mir gerade noch so in den Kopf kam, ist, dass ich wahnsinnig gerne daran forsche, woran ich forsche und mit meinen Kolleginnen wir eben dabei sind, die Solarzellen weiter zu verbessern. Manchmal regt es mich aber auf, wenn ich irgendwem so in einer Vorstellungsrunde oder so erzähle, ja, ich arbeite an neuen Materialien für Solarzellen, dann kommt manchmal so ein Spruch, ah, das ist ja super, dann löst du jetzt die Klimakrise für uns. Und das ist immer so ein Abgeben von Verantwortung, wo ich so denke, nee, die Klimakrise wird nur gelöst, wenn wir da alle was machen. Natürlich brauchen wir da die Forschung und wir brauchen die richtigen technischen Mittel, aber wir haben schon so viele Sachen. Wir haben schon super Solaranlagen, wir haben Fahrräder, wir haben Elektrobusse, wir haben so ziemlich jede Lösung, die wir brauchen, haben wir schon. Wir müssen sie umsetzen und das ist eine gesellschaftliche und politische Aufgabe. Und das wehre ich dann mal so ein bisschen ab. Ich möchte diese Verantwortung nicht alleine aufgehalst bekommen als Solarforscherin. Die möchte ich gerne zurückgeben an alle anderen. Und da kann man beim Balkonsolar anfangen, da kann man anfangen, mit seinen Eltern zu reden, dass die auf ihr Dach jetzt endlich mal Solar bauen sollen und so weiter. Also da können wir im Kleinen anfangen und dann können wir auch politisch uns das anschauen, eben mit Petitionen und anderen Möglichkeiten, um das auch auf der politischen Ebene die Geschwindigkeit zu erhöhen. Also die Forschung ist super wichtig dafür und ich mache die sehr gerne, aber wir müssen es auch umsetzen am Ende. Es nutzt uns nichts, wenn es schöne, tolle Solarzellen gibt, die am Ende nicht verbaut werden.
Man kann auch nicht immer nur Technologieoffenheit fordern und den
anderen das überlassen. Man muss auch mal machen, ja.
Man müsste mal zum Wir werden jetzt kommen. Ja, dann bleibt mir nur einmal vielen Dank an die hier Anwesenden im Saal F zu sagen. An die Leute an den Geräten draußen, an die Leute, die es jetzt gerade im Stream geguckt und gehört haben, an die, die die Podcast-Folge hören. Ich kann mich bedanken bei der Technik selbstverständlich, bei den gesamten Engeln dieser Welt und dieses Kongresses. Danke an den CCC, dass ihr diese Veranstaltung in diesem Jahr endlich wieder möglich gemacht habt. Danke dir, Simone, für deine Anwesenheit, für deine Expertise in Sachen Balkonsolar. Danke dir für die Forschung und für deine Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Ich danke dir, lieber Carter, dafür, dass du mir hier zur Seite gestanden hast. Und dann bleibt mir nach dem Stichwort Technologieoffenheit nur noch ein Satz, für den ich mich beim Jörn bedanke. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Finanzminister zurücktreten sollte. bis das passiert oder spätestens beim 38C3 eine neue Folge von Erklärme erscheint. Bleibt gesund und baut Solar!